Dann wieder einen wunderschönen guten Morgen oder guten Abend oder gute Nacht in unserem ersten und letzten Tag der Realität. Wir werden heute ein wenig über Grafana-Dashboards erfahren, die wir vielleicht alle aus fancy Metriken kennen, die wir vielleicht alle schon mal gesehen haben, aber wir können auch darüber hinausgehen. Was passiert, wenn wir Machine Learning dazu werfen und Daten weiterverarbeiten, um Anomalien zu erkennen? Das erfahren wir heute mit Mephisto. Dankeschön.
Hallo. Schön, dass ihr da seid. Heute werde ich euch ein bisschen was über Time-Series-Daten erzählen und was man eben darüber hinaus, außer sie zu visualisieren und vielleicht Alarme zu generieren, noch damit machen kann. Was mich angetrieben hat, das zu tun, und konkret reden wir über zwei Ansätze oder zwei Verfahren, mehr als Visualisierung und Alarme zu bauen, nämlich Anomalieerkennung und Time-Series-Forecasting. Und das Ganze explizit aus der Sicht eines Nicht-Mathematikers, also alles, was an Mathematik da passiert, habe ich mir so ein bisschen zusammengesucht und könnte es mir wahrscheinlich nicht so herleiten, aber ich glaube, eine ganze Menge Admins da draußen würden einen ähnlichen Ansatz oder kommen aus einer ähnlichen Situation und haben das gleiche Problem. Vorher ein paar Worte zu mir. Ich bin der Mephisto oder auch Bastian, komme aus Regensburg. Mein Heim-Hackspace ist die Binary Kitchen und ansonsten bin ich noch aktiv beim Freifunk Regensburg, beruflich IT-Freelancer seit 1998, mache so ein bisschen Security, IoT und SRE bei verschiedenen AS. Ja, und wenn ich das nicht mache, dann hacke ich ein bisschen rum oder game oder mache elektronische Musik. Das sind so Dinge, auf die ich Bock habe. Zur genaueren Motivation. Wenn wir administrative Tätigkeit oder wenn wir Systeme pflegen müssen, haben wir immer eine Reihe von Messwerten. Wir machen ein Monitoring, das heißt, wir zeichnen CPU-Last auf, wir zeichnen die Disk-Usage auf, vielleicht I.O. und so weiter. Das landet meistens in irgendeiner Time-Series-Datenbank, sei es Prometheus oder InfluxDB oder. Dann machen wir normalerweise ein Dashboard davon, machen uns vielleicht im besten Falle irgendwie noch einen Alarm und das funktioniert dann auch irgendwie normalerweise so für 1, 2, 3 Server. Aber so richtig auf die Breite skaliert es nicht. Das heißt, wenn man dann irgendwann mal 50, 60, 70, 80, 100 Server zu monitoren hat oder dafür verantwortlich ist, braucht man dann manchmal irgendwie schon eine ganze Wand voller Displays. Ist natürlich schön und hat halt auch was, aber so richtig skalieren tut es eben nicht. Für die meisten Sachen oder für viele Sachen reichen halt statische Thresholds. Zum Beispiel ist meine Festplatte voll oder läuft die CPU jetzt seit 10 Minuten am Anschlag. Das lässt sich halt mit normalen, ich sage jetzt mal, Bordmitteln von Grafana erledigen, aber manchmal braucht es halt ein kleines bisschen mehr. Manchmal geben die Daten, die ich sowieso aufzeichne, auch mehr her, als in einer Visualisierung so irgendwie direkt sichtbar ist. Und da wollte ich irgendwie mehr drüber wissen und darüber berichte ich heute. Genau, das heißt, welche Wirklichkeiten kann ich denn noch aus den vorhandenen Daten extrahieren? Kommen wir zum ersten Thema, Anomalieerkennung. Erstmal, was ist eine Anomalie? Also das heißt, was möchte ich denn überhaupt aus meinen Daten heraus wissen? Für mich ist eine Anomalie ein notifizierungswürdiger Zustand eines Messwertes, der im ersten Schritt mal eine manuelle Bewertung erfordert. In einem zweiten Schritt kann man möglicherweise auch automatisierte Aktionen darauf durchführen, aber als erstes ist für mich eine Anomalie etwas, worüber ich erstmal informiert werden möchte. Wann ist ein Zustand anormal? Das heißt, das muss ich für mich im Grunde auch definieren. Dann, ich habe es gerade schon gesagt, statische Kriterien für eine Anomalie wäre jetzt zum Beispiel, irgendein Maximalwert ist erreicht, irgendein bestimmter Wert ist über einen bestimmten Zeitraum über- oder unterschritten oder ich habe von einem bestimmten Messpunkt eben keine Daten, dann wäre es für mich ein Deadman-Alert. Das kann ich alles so ziemlich mit Bordmitteln machen. Was manchmal aber auch interessant ist, ist ein Verhalten eines Messwertes in Relation zu einem anderen Messwert oder zu einer Gruppe von anderen Messwerten. Ich habe das Ganze an einem Beispiel, oder für mich war der praktische Use Case, Ceph Storage Cluster zu überwachen. Cluster haben halt die Eigenschaft, ich habe eine Menge Einheiten, seien es Server, also Nodes oder auch Disks in diesen Nodes, die idealerweise oder normalerweise, wenn alles regelrecht läuft, sich ziemlich ähnlich verhalten. Wenn ich ein abweichendes Verhalten habe, will ich darüber Bescheid wissen, weil dann hat es in der Regel einen Grund. Dann kann beispielsweise irgendwie eine Festplatte kaputt sein oder irgendwo eine Netzwerkkarte ein Problem haben, wenn die Menge an der I.O. nicht mehr hergebracht wird. Aber aus einem Dashboard oder aus einer Visualisierung heraus wird das nicht immer sofort sichtbar. So eine Grundvoraussetzung ist, dass ich mein Ceph-Cluster, dass ich das Modul Manager Telegraph aktiviert habe und die Telemetrie über einen Telegraphen in den InfluxDB wegschreibe. Grafana ist mein zentrales Dashboard-Tool, weil da will ich im Grunde alles haben, da läuft alles zusammen. Und implementiert habe ich in dem Falle eine Echtzeit-Anomalieerkennung mit MAD, mit dem MAD-Algorithmus, Median Absolute Deviation, ist es dann ausgeschrieben. Die verwendeten Flux-Queries sind in dem GitHub-Repo zu finden, wenn man das sich hier nicht mitschreiben kann oder wenn man das einfach mal nachspielen will. Kurz ein paar Worte zum Algorithmus, der MAD-Algorithmus, Median Absolute Deviation. Ich bleibe jetzt beim Englischen. In Deutschen würde es heißen, die mittlere absolute Abweichung ist ein Deviation from the Pack-Algorithmus. Das heißt, der gibt mir ein Signal mit verschiedenen Parametern, wenn ein Messwert aus einer Gruppe ausweicht oder ausreißt oder abweicht, eine sogenannte Outlier Detection. Vorteil ist so ein bisschen, Algorithmus ist relativ lightweight, einfach zu verstehen. Wir rechnen das Ganze gleich auch irgendwie Stück für Stück durch und auch einfach zu implementieren. Und es kommt vor allen Dingen mit überschaubaren Compute-Ressourcen zurück. Das heißt, ich muss nicht irgendeinen GPU-Cluster draufwerfen mit einer fancy ML-Pipeline, sondern ich kann das in der Regel, also das läuft sogar bei mir auf dem Notebook irgendwie mit größeren Datensätzen von ein paar hunderttausend Datenpunkten. Das geht. Use Case sind jetzt mal neben einem Storage-Cluster, zum Beispiel, wenn ich VM-Monitoring machen will, Container-Monitoring, wenn ich, keine Ahnung, irgendwo weltweit ein paar hundert Pods verteilt habe, die irgendeinen Webdienst ausliefern, kann ich darüber Antwortzeiten miteinander vergleichen und sehe, wenn sich irgendwo ein Pod anormal verhält. Im nicht-technischen Bereich kann ich zum Beispiel ein Sales-Monitoring damit implementieren. Also es gibt tatsächlich eine ganze Reihe an Einsatzzwecken. Was bringt mir das Ganze? Ich kann Incident-Zeiten reduzieren, indem ich Probleme, bevor sie möglicherweise zu einem Ausfall führen, erkennen kann. Das heißt, ich kann so ein bisschen Predictive Administration machen und, naja, wenn ich irgendwo sehe, dass, keine Ahnung, ein Node sich auch nochmal verhält, dann nehme ich ihn halt aus dem Cluster raus, bevor er irgendwie ein Problem bereitet und schaue mir das dann isoliert genauer an. Weiterer Vorteil in dem Fall ist jetzt, es läuft ohne weitere Abhängigkeiten. Das heißt, ich kann diese algorithmische Berechnung komplett innerhalb von InfluxDB durchführen. Ich brauche nicht noch irgendwelche eine externe ML-Pipeline, die jetzt irgendwie separate Prozesse und ein Deployment erfordert, sondern es läuft halt einfach innerhalb einer Flux-Abfrage, die dann über Grafana abgefeuert wird. Kurz ein bisschen Mathematik dazu. Ich hoffe, dass man das hier lesen kann. Ja, das funktioniert einigermaßen. Xi ist ein gewisser Datenpunkt bei einer Zeit gleich i. X anomalous ist der Anomaliepunkt. Der Abstand von Median i mal Xi ist der Sample-Median, also der von meiner Stichprobe der Median. Der Threshold ist ein benutzerdefinierter Cut-Off-Wert, der für mich akzeptabel ist, wenn ich einen Outlier habe. Je nach Beschaffenheit der Daten sind bestimmte Ausreißer noch innerhalb einer Norm zu akzeptieren. Und das hängt halt immer von dem jeweiligen Use-Case ab, was man jetzt damit macht. Das muss man so ein bisschen eindeilen und mal an einer Stichprobe an Daten aus der Vergangenheit ausprobieren. Und schließlich errechnet sich die mittlere Abweichung aus dem Skalierungsfaktor K unter Annahme normal verteilter Daten. Genau. Rechnen wir das Ganze mal Stück für Stück durch an einem numerischen Beispiel. Das sind jetzt 5 Datenpunkte. Das wäre jetzt schon ein Datensatz von einem Ceph-Storage-Cluster, von Hand generiert, nur damit man es irgendwie mal Schritt für Schritt durchrechnen kann. Ich habe hier irgendwie 5 OSDs. Ich habe daneben die Messwerte geschrieben. Und ich sehe jetzt in der grafischen Darstellung schon irgendwie so einen gewissen Ausreißer, so richtig signifikant ist es nicht. Im ersten Schritt kopiere ich die Daten erstmal nach einem Timestamp, damit ich im Grunde auf jedem Zeitpunkt von jedem Gruppierungsitem einen Wert habe. Danach identifiziere ich den Median bzw. den Mittelwert. Ich errechne die absolute Differenz des Medians zu jeder Seite hin und errechne den Mittelwert aller absoluten Differenzen. Genau, wie vorhin gesagt, mit dem Skalierungsfaktor K wird multipliziert, um dann effektiv den MAD zu ermitteln, auf den ich dann meinen Cut-off-Wert anwenden kann. Die Implementation in Flux schaut dann so aus, ich weiß nicht, ob man das ideal lesen kann, ich habe halt oben meine Imports, wo ich meine Pakete importiere. Das ist der Schritt 1, den wir gerade besprochen hatten, quasi das Gruppieren der Daten nach Timestamp und nach Wert aufsteigend sortiert. In Schritt 2 wird der Mittelwert innerhalb der Gruppe für jeden Timestamp identifiziert. Schritt 3 und 4 zusammengefasst, die absolute Differenz errechnen und die Abweichung zum Mittelwert der Differenz ermitteln. Und in Schritt 5 das Ganze mit dem Skalierungsfaktor K zu multiplizieren, um die Werte aus Schritt 3 dann durch den ermittelten MAD zu teilen. Ist der Wert größer als der Threshold, kann ich jetzt annehmen, okay, da habe ich irgendwie eine Anomalie. Es gibt dann noch ein paar Tuning-Parameter, auf die kommen wir dann gleich noch zu sprechen, mit denen ich das Ganze schärfer und weniger scharf stellen kann. Da kommen wir gleich noch zu. Ein Real-World-Incident, den ich damit einmal bearbeitet habe, oder beziehungsweise wo sich das Ganze für mich irgendwie, wo das Ganze für mich funktioniert hat, war, ich hatte einen Ceph-Storage-Cluster, gut mit einer bestimmten Anzahl Nodes und Disks. Nach einem Upgrade kam es zu einem untypischen I/O-Verhalten. Das heißt, es gab sporadisch mal so ein paar HTTP-Timeouts von bestimmten Diensten im Cluster, die als Container liefen, aber das war nicht so richtig nachvollziehbar. Die Logfiles waren eigentlich sauber. Der Cluster-Status war im Grunde immer auf grün. Logfiles waren ansonsten unauffällig. Naja gut, und dann haben wir mal genauer in die Messwerte reingeschaut, dann die I/O-Latency von den OSDs mir genauer angeschaut. Das war jetzt von den Rohdaten auch nicht mal so richtig auffällig. Das wäre jetzt im Grunde die Abfrage der Rohdaten anhand dem Format, wie sie originär vom Ceph-Telemetriemodul kommen. Und so sieht das aus, nachdem ich das MAD-Modul darauf angewendet habe. Das heißt, die Signifikanzen, die Ausbrecher, sind dann sehr, sehr deutlich zu erkennen. Und das war für mich ein deutlicher Hinweis, okay, einige meiner Storage Units bzw. einige meiner NVMEs haben ja ein unnormales Antwortverhalten. Dazu habe ich mir dann ein Discrete Panel gebaut und da wurde dann relativ deutlich, okay, OSD 10 und OSD 3 haben hier über die Zeit gerechnet, also das war dann, als die Backups gelaufen sind und Snapshots gelöscht worden sind, ein Antwortverhalten, was halt teilweise im Sekundenbereich lag und das ist nicht normal und das reißt halt die Performance vom gesamten Cluster runter und das heißt, in diese Richtung konnten wir dann genauer investigieren, haben halt die USDs aus der Produktion genommen, dann lief der Cluster wieder normal und konnten das Problem fixen. Das wäre jetzt die komplette Query für das Discrete Panel, womit ich dann sehr, sehr genau eigentlich meine Anomalien über den Zeitstrahl für alle NVMEs oder für alle Storage Units sehe. Genau, ich importiere am Anfang das fertige Modul, was wir vorhin als Quelltext hatten, und kann dann hinterher über das Kürzel anomaliedetection.mad auf diese Funktion zugreifen, query meine RAW-Daten, wie wir es vorhin hatten, gruppiere die so ein kleines bisschen, window nach Bedarf. Die Frage ist halt, oder ich muss dann für mich entscheiden, will ich schon in einer sehr, sehr feinen Auflösung eine Anomalie wissen, das heißt im Sekundenbereich oder im 10-Sekunden-Bereich, oder reicht mir das, wenn ein Outlier für mich über eine längere Zeit, also für 30, 60 oder wie viel Sekunden auch immer, erst zu einem Outlier wird oder zu einer Anomalie wird. Über den Moving Average kann ich das Ganze ein bisschen weniger aggressiv stellen, weil ich im Grunde die Kurve ein Stück weit abflache und damit ein Outlier zu einem Outlier wird, der zumindest 3, 4, 5 Messpunkte oder N Messpunkte, wie ich es hier sehr fein steuern kann, anhalten muss, um quasi die Anomalieerkennung auszulösen. Das ist halt so ein Stellrad, damit kann ich das so ein bisschen für jeden Einsatzzweck so ein bisschen anpassen. In dem Falle habe ich halt gesagt, okay, 5 Datenpunkte müssen für mich ein Ausreißer sein, damit es signifikant ist, weil ansonsten kann halt schon mal durch eine höhere IO-Belastung in einem Cluster mal kurz die Latenz von einer einzelnen NVMe ausreißen, aber das darf halt nie mehr als ein paar Sekunden dauern. Genau. Den ganzen Datenstrom kippe ich dann in meine MAD-Funktion, habe meinen Threshold-Parameter, den ich in dem Falle aus dem Grafana Dashboard aus der Template-Variable ziehe, damit ich es relativ schnell mir zurechtklicken kann. Und bereite, also da muss ich noch ein bisschen, da konvertiere ich den textuell zurückgegebenen Level aus der Anomalieerkennungsfunktion noch in einen numerischen Wert, damit das Discrete Panel von Grafana damit umgehen kann und ich es schön visualisieren kann. Jo, das war dann im Grunde für mich so ein Real-World-Success, wo ich irgendwie mit einer einfachen Möglichkeit der Anomalieerkennung einen Hinweis darauf bekommen habe, auf ein Verhalten, was so nicht erstmal nicht offensichtlich war, was das normale Monitoring ist, sah alles normal aus. Und darüber habe ich dann halt den Weg gefunden oder den Hinweis gefunden, okay, es sind einzelne NVMEs, die ein Problem haben. Dann haben wir mit den Developern gesprochen. Das Problem war, nach einem Major-Versions-Upgrade, was kurz vorher stattgefunden habe, gab es Konvertierungsprobleme der USDs. Das geht jetzt ein bisschen ins Detail rein, was dazu geführt hat, dass nach dem Löschen von Snapshots, warum auch immer, die halt teilweise sekundenlang nicht geantwortet haben, reißt den ganzen Cluster im Grunde runter, will man nicht haben. Haben wir dann im Grunde rausgenommen aus dem Cluster, gelöscht, neu erstellt und dann war das Problem auch soweit behoben. Der Komplettheit halber, es gibt halt noch andere Ansätze, Anomalieerkennung durchzuführen auf Telemetrie oder auf numerischen Messwerten. Das ist K-Means Clustering. Das ist im Grunde eine Clustering Methode, womit ich Werte einer Gruppe zuordnen kann. Damit verwandt ist die Birch-Methode und es gibt noch den DB-Scan-Algorithmus, wenn man sich da irgendwie noch ein bisschen weiter einlesen will, der im Grunde Ähnliches macht. Diese Methoden allerdings brauchen halt alle externe Pipelines, sind rechenintensiver und ein bisschen komplizierter einzudialen auf administrative Use-Cases. Darum habe ich mich in dem Falle einfach für die MAD-Methode entschieden, weil sich es auch einfach irgendwie prima in InfluxDB implementieren lässt. Genau, kommen wir zum zweiten Punkt, Time Series Forecasting. Warum will ich Time Series Daten forecasten im Hinblick oder im Kontext der Systemadministration? Manchmal gibt es Messwerte, von denen ich wissen möchte, wie sie vielleicht in einem Jahr oder in einer bestimmten Zeit sind oder wann sie einen bestimmten Schwellwert erreicht haben, was aber aufgrund einer gewissen Nichtlinearität des Messwertes auch nicht immer sofort zu erkennen ist. Und da gibt es ein, zwei Use Cases, über die ich berichten würde. Insbesondere in der Covid-Pandemie war es dann manchmal ganz praktisch, einen Hardwarebedarf mit ein bisschen Vorlauf vorberechnen zu können, weil wir ja da einige Lieferkettenunterbrechungen hatten und deswegen schon sehr, sehr früh mit viel Vorlauf Dinge bestellen mussten. Es geht wieder um ein Ceph Storage Cluster. Ich wollte eine Vorhersage haben, wann für bestimmte Pools ein Safe-Full-Wert erreicht ist und habe mich dann mal umgeschaut, was es dort an Möglichkeiten und Lösungen gibt. Und bin dann zu folgendem Stack gekommen, InfluxDB wieder. Die Implementation findet diesmal in Python statt, Visualisierung in Grafana. Ansonsten benutzte Tools waren der Notebook-Editor von InfluxDB 2, Jupyter und Pandas. Und das benutzte ML-Toolkit war Prophet von Facebook. Das ist im Grunde so ein Open Source, also das hat Facebook Open Source released, eine Library, mit der man Time Series Daten forecasten kann mit bestimmten Parametern. Und das ist tatsächlich relativ einfach zu benutzen und gibt lustige oder erstaunliche Ergebnisse her und die ziemlich genau zutreffen. Quellcode von dem, was wir machen, habe ich in mein GitHub-Repo gepackt. Das ist im Grunde ein kleines Modul oder ein Jupyter-Notebook, mit dem man Ceph Storage Usage sich forecasten lassen kann. Genau. Ich habe es gerade schon gesagt. Prophet ist eine Open-Source-Library von Meta bzw. Facebook. Haben sie Open-Source released, was ganz nett ist. Benutzt die AM-Methode, also Additive Model, und kann als Feature nichtlineare Trends, eine Saisonalität und externe Regressoren wie zum Beispiel Ferien berücksichtigen. Gut, Ferien spielen jetzt dann in dem Use Case keine besonderen Rollen. Das würde dann eher eine Rolle spielen, wenn ich irgendwelche Sales Numbers oder sowas forecasten möchte. Aber eine Saisonalität spielt für mich bei der Storage-Benutzung schon eine Rolle, also monatliche Saisonalität, jährliche Saisonalität. Annahme in diesem Beispiel, ich habe wieder einen Ceph-Cluster mit dem Manager-Modul aktiviert, Telemetrie wird wieder in InfluxDB reingeschrieben und dann baue ich mir ein bisschen Python-Code, um meinen Forecast zu bauen. Erstmal hole ich mir die Daten aus meiner InfluxDB, baue mir meine Python-Objekte, also mein Profit-Objekt und breite alles oder konvertiere die Daten so, dass ich sie in ein Pandas-Data-Frame reinbekomme. In Schritt 2 instanziere ich das Profit-Objekt und setze die Parameter für die Forecasting-Prozedur. Das wird alles im Konstruktor gemacht, das heißt, da muss ich Profit sagen, mit welcher Saisonalität ich arbeiten will. Genau. Und übergebe das dann vom Dataframe. Die Voraussagen landen dann in einem neuen Dataframe. Was man zurückbekommt, hat dann eine Spalte, die nennt sich DS. Das sind dann die Zeitpunkte, in die dann der Forecast eingefüllt wird. Und um das vorzubereiten, gibt es diese Make-Future-Dataframe-Methode. Dann habe ich quasi eine Schablone, in die dann die Forecasts reingeschrieben werden können. Standardmäßig, das ist ganz praktisch, werden Frames auch für die Vergangenheit erstellt. Somit kann ich dann schon mal ein kleines bisschen schauen, wie gut mein Modell fittet auf die Daten, die ich habe. In Schritt 3, benutze ich die Predict-Methode. Da wird dann effektiv gerechnet und es kommen insgesamt 3 Werte zurück. Y-Hat ist die eigentliche Prediction. Dann gibt es noch einen Y-Hat Upper und einen Y-Hat Lower. Das sind im Grunde die oberen und die unteren Boundaries des Uncertainty Intervals. Das heißt, Profit gibt mir zurück aufgrund der Daten, mit denen ich es trainiert habe, wie zuverlässig oder wie certain Profit oder der Algorithmus dann letzten Endes ist, dass meine Daten hinkommen. Zum Debuggen kann ich mir das Ganze in Jupyter mit der fig.plot-Methode auch visualisieren und sehe dann irgendwie relativ genau, wie gut mein Model und meine Parameter, die ich im Konstruktor übergeben habe, auf die Daten dann fitten. Genau. Plot Components auf der rechten Seite gibt mir dann nochmal zurück, welche Saisonalitätsparameter und welche wöchentlichen und jährlichen Saisonalitätsparameter er erkannt hat. Würde ich jetzt noch externe Regressoren verwenden, wie Ferienzeiten oder sowas, würde ich auch das in diesem Debug-Plot haben. Mir war es dann wichtig, die ganzen Daten noch in... Also, es ist für mich nicht hilfreich, mir immer mit Jupyter das punktuell auszurechnen, sondern ich will es in Grafana haben, damit ich es in meinem Operations-Dashboard habe und einfach permanent sehe. Also schreibe ich die ganzen Daten wieder zurück. Mit ein paar Zeilen Code kann ich das Dataframe wieder in Influx-Lime-Protokoll verwandeln, was ich dann entweder wieder an irgendeinen Broker schicke oder direkt an InfluxDB, um die Sachen dann da zu haben und in Grafana zu visualisieren. Und so schaut es dann effektiv in Grafana aus, dass am Anfang sieht man im Grunde die Daten bis zu einem Zeitpunkt, also bis zum Jetzt-Zeitpunkt, und das Gelbe darüber hinaus ist Forecasting, und innerhalb dieses Graphen kann ich dann halt meine Limits erstellen. Okay, ich will beim Ceph-Cluster ab 75% erinnert werden, okay, du hast jetzt deine Safe-Full-Ratio überschritten, jetzt solltest du vielleicht irgendetwas tun, um mehr Platz zu schaffen oder irgendwas löschen oder was weiß ich. Zumindest, dass mir der Cluster nicht vollläuft. Und ich weiß es halt schon sehr weit im Vorfeld. Das heißt, ich kann sehr, sehr gut planen, und das war mir wichtig. Und deswegen habe ich mich dazu entschieden, diese Daten zu forecasten. Implementation in die Monitoring-Pipeline. Ich kann es halt nicht ganz so schön wie bei der Anomalieerkennung einfach irgendwie in Influx-Code verstecken, was dann permanent über ein Dashboard aufgerufen wird, sondern muss dann schon mir ein Python-Skript bauen, was ich dann als Cronjob laufen lasse, was es halt zyklisch macht. Ich lasse es irgendwie einmal am Tag rechnen, lösche dann halt die alten Forecasts raus oder hebe sie auch auf, wenn ich es denn möchte, und schreibe das dann quasi automatisch in meine Influx-DB rein und kann dann relativ zeitaktuell immer mir die neuesten Forecasts anschauen und meine Alarme einstellen oder was auch immer. Gut, das war's im Grunde an Folien. Haben wir Fragen?
Ja, erstmal herzlichen Dank für den Talk und einen großen Applaus bitte. Und ich habe auch schon gesehen, dass wir die erste Frage haben.
Ja, hi. Also meine Frage war gerade bezüglich, was meinst du, du löscht dann die alten Forecasts? Ja. Also ich höre mich außen übers Mikro. Dass du die alten Forecasts, dass du die löscht, wäre das nicht an der Stelle gerade wieder hervorragend, um quasi einen Loop durch den ersten Part zu machen, um alarmiert zu werden, wenn sich quasi der Forecast über Nacht auf eine dramatische Weise ändert?
Ja, also habe ich auch mal tatsächlich eine Zeit lang gemacht, um zu schauen, wie sich das Ganze verhält. Dieser zweite Schritt wäre dann, also konsequenterweise würde man ein Reinforcement Learning dann daraus bauen, dass man seine vorherigen Forecasts beurteilt und daraus das neue Modell anpasst. Das würde mit Reinforcement-Funktionen auch tatsächlich gehen, kann FBProfit jetzt halt nicht. Ich habe mir das tatsächlich eine Zeit lang angeschaut. Für das reine Storage Forecasting oder Safe Full Forecasting hat es jetzt keinen so wirklichen Sinn gemacht, aber ist auf jeden Fall interessant und für andere Messwerte, wenn man in die Richtung Reinforcement Learning gehen will, ist es bestimmt eine interessante Sache. Ja.
Okay, danke schön. Gibt es weitere Fragen? Oder weitere Anomalien? Weitere Realitäten?
Ja.
Okay, ich sehe niemanden. Dann herzlichen Dank für deine Zeit. Herzlichen Dank für eure Zeit, dass ihr hier wart. Und euch noch schöne MRMCD.
Dankeschön.